Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Herzlich willkommen zur 23. Folge unseres Podcasts Justitias Töchter. Das ist eine ganz besondere Folge heute, die wir an einem ganz besonderen Ort aufnehmen, nämlich im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und wir haben heute auch einen ganz besonderen Gast. Wir sprechen nämlich mit niemand Geringerem als der Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Professorin Dr. Doris König. Die Folge heute gehört zu einer Kampagne des Deutschen Juristinnenbunds zum Thema Demokratie und Gleichstellung. Und die ist gefördert vom BMFSFJ. Und über die Themen, nämlich über Gleichstellung, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, möchten wir heute sprechen und begrüßen an dieser Stelle ganz herzlich die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Professorin Doris König. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Frau König, ich möchte Sie kurz vorstellen. Das hat bei uns Tradition. Wir haben es gerade gehört, Sie sind die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Und auf diesem Weg zu diesem Amt haben Sie schon eine ganz beeindruckende Karriere hingelegt. Sie haben studiert in den 70er Jahren Rechtswissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, wo Sie auch gebürtig herkommen. Sie haben dann im Anschluss noch einen Master of Comparative Law an der University of Miami absolviert in den USA. Daran angeschlossen hat sich das zweite juristische Staatsexamen 1986 und Sie haben dann promoviert. Und zwar zum Thema Durchsetzung internationaler Bestands- und Umweltvorschriften auf hoher See, auch an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie sind dann erstmal, das ist ganz interessant, in den Richterdienst gegangen, und zwar am Landgericht Hamburg, und sind danach aber 1992 zurückgekehrt an die Universität. Auch wieder, Sie sind Kiel treu geblieben und wurden dort dann 1998 auch habilitiert mit einer europarechtlichen Arbeit. 2000 wurden Sie berufen an die Bucerius Law School, damals neu gegründet in Hamburg, und waren dann 2005 bis 2007 Vizepräsidentin und dann 2012 bis 2014 auch Präsidentin. Daneben sind Sie 2004 bis 2014 Mitglied des Völkerrechtswissenschaftlichen Beirats des Auswärtigen Amtes gewesen und immer noch seit 2008 deutsches Mitglied des Ständigen Schiedshofs in Den Haag. Und deswegen treffen wir uns heute hier. Seit 2014 sind Sie eben Richterin des Bundesverfassungsgerichts, des Zweiten Senats und im Juni 2020 ernannt worden zur Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzende des Zweiten Senats. Vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen, mit uns zu sprechen.
Wir haben uns als Thema ja heute vorgenommen, Gleichstellung und Demokratie und Rechtsstaat. Und bevor wir vielleicht über das Thema konkret sprechen, würden wir sehr gerne auch über Ihren persönlichen Werdegang noch einmal sprechen und Ihren Zugang auch zu frauenpolitischen Themen. Denn wir haben es ja gerade in der Einleitung schon gehört, Sie haben einen sehr beeindruckenden Werdegang als Juristin und Sie waren auch an vielen Positionen durchaus ja eine der ersten Frauen. Also wir haben recherchiert, das Jurastudium in den 1970er Jahren, da lag der Frauenanteil unter den Studentinnen bei knapp 16%. Später am Landgericht waren Sie eine der ersten, ich glaube die einzige Vorsitzende einer großen Strafkammer am Gericht.
Nicht ganz. Bis zur Vorsitzenden habe ich es nicht gebracht. Das war nur einmal vertretungsweise.
Also am Landgericht auf jeden Fall auch in einer Zeit, in der der Frauenanteil ein anderer war als heute. Als Professorin an der Bucerius Law School dann auch eine der ersten Professorinnen dort, später die erste Präsidentin. Und auch am Bundesverfassungsgericht hat sich der Frauenanteil dann ja erst in den letzten Jahren nochmal deutlich verändert. Also Sie waren, kann man vielleicht so sagen, an vielen Stellen als Juristin auch immer eine der Ersten. Was hat das für Sie bedeutet?
Ja, eigentlich gar nicht so etwas Besonderes, weil die Zeiten waren so und das war eigentlich ganz normal, dass man mit zu den Ersten gehörte. Ich glaube, ich bin auch die erste Frau gewesen, die in Kiel habilitiert worden ist, zumindest nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das war schon einerseits was Besonderes und man hat sich gesagt, ja gut, dass das jetzt mal so läuft. Andererseits war das jetzt auch nicht immer präsent, so ach, du gehörst jetzt zu den Ersten, so. Das war einfach so, nicht? Und man hat sich seinen Weg gesucht.
Vielleicht zielt auch die Frage so ein bisschen darauf, weil das ist ein Thema, was uns auch im Deutschen Juristenbund natürlich umtreibt, ist das Thema der Vorbilder. Hatten Sie da trotzdem, Sie immer eine der Ersten waren in diesen Positionen, hatten Sie da Vorbilder, auch weiblich, an denen Sie sich orientieren konnten? Oder gab es vielleicht auch besondere Bande schon? Hat Sie jemand gefördert oder war das nicht so ein Thema?
Also ich hatte Vorbilder, aber eher keine weiblichen. Klar, es gab am Institut für Internationales Recht, heute Walter-Schücking-Institut für Internationales Recht an der Uni Kiel, ganz wenige Assistentinnen, sodass man also sah, ja, dieser Weg, dass man promoviert, dass man Assistentin wird, der ist schon möglich, aber das waren doch eher wenige und da hatte ich jetzt auch nicht so den engen Kontakt. Wer natürlich mein Leben sehr, sehr geprägt hat und mich eigentlich auch immer gefördert hat, ist Rüdiger Wolfram, mein Doktor- und Habilvater. Und Rüdiger Wolfram, der jetzt im letzten Dezember 80 Jahre alt geworden ist, also eine ganz andere Generation ist, war einer der wenigen Professoren aus meiner Sicht, der Frauen gefördert hat. Ich kann nicht mal sagen, ob er das ganz bewusst gemacht hat, so nach dem Motto, ich fördere jetzt Frauen. Aber er hat unter seinen Doktoranden dann geguckt, so wem traue ich das zu, wer könnte das machen? Und hat mich dann eben auch schon nach meiner Promotion angesprochen, ob ich mal überlegen wolle, in die Wissenschaft zu gehen. Ich habe dann Nein gesagt, denn mein Mann war inzwischen in Hamburg. Wir pendelten also sowieso schon mit Wochenendehe. Und ich wollte auch mal raus aus dem Elfenbeinturm. Also so interessant ich Wissenschaft finde, hatte ich so das Gefühl, erstens mal ein vernünftiges Familienleben wiederherzustellen, obwohl wir nun keine Kinder haben, aber so einfach normal miteinander zu leben. Und zum anderen eben auch doch mal was anderes zu machen als Völkerrecht. Und so bin ich dann eben zum Landgericht gekommen in Hamburg. Zunächst einmal zum Datenschutzbeauftragten. Und danach dann in eine Jugendkammer gekommen, habe also Jugendstrafrecht gemacht. Es war eine sehr spannende Zeit. Und in dieser Zeit habe ich dann tatsächlich auch einmal unseren Vorsitzenden vertreten. Und wir waren eine Drei-Frauen-Kammer, also zwei Beisitzerinnen und ich als Vorsitzende. Ich war damals noch nicht mal ganz Mitte 30. Das war schon etwas total Besonderes. Ich glaube, das hat es da in Strafverfahren am Landgericht Hamburg, das war dann 1990, noch nicht gegeben. Also das war dann schon so ganz spannend. Ja, und dann kam aus Kiel dieses Angebot der sogenannten HSP-3-Stelle, also eine Frauenförderstelle, Frauen in Habilitation, ob ich mich da nicht bewerben wolle. Da hatte mich Herr Wolfram natürlich wieder angesprochen und da ist mir sehr viel Wohlwollen entgegengebracht worden. Man hat mir das dann ermöglicht, da an die Universität zurückzugehen, um mich zu habilitieren. Und das habe ich dann eben auch gemacht.
Mhm. Das sind ja auch sehr unterschiedliche Themenbereiche, in denen Sie dann gearbeitet haben, bis zu diesem Zeitpunkt schon. Ich würde vielleicht gerne nochmal die Frage stellen wollen nach der Entscheidung für das Jurastudium eigentlich. Denn das ist natürlich was ganz Typisches, was wir auch über unsere Profession so sagen, dass man eben sehr vielfältig auch arbeiten kann in verschiedenen Themenbereichen. Ich finde das deshalb vor allen Dingen auch sehr spannend, weil Sie auch die erste Akademikerin in der Familie waren. Und das ist was mich persönlich auch einfach sehr interessiert. Wie kam es zu der Entscheidung eigentlich für das Jurastudium überhaupt?
Also ich muss sagen, das war eine nicht vollständig durchdachte Entscheidung. Und zwar war es schon klar, dass ich Abitur machen würde, auch ganz ordentlich machen würde. Und gerade für meinen Vater, der so im gehobenen Beamtendienst in Kiel in der Kommunalverwaltung tätig war, war schon klar, seine Tochter sollte studieren. Aber was jetzt, war mir eigentlich überlassen. Und ich habe in der Schule schon Interesse oder das meiste Interesse gehabt an Sprachen, also Englisch, damals auch Französisch, es waren allerdings leider nur 3 Jahre, aber immerhin, also ja, und ich habe dann in der Arbeitsgemeinschaft noch Russisch gemacht ein bisschen und wollte zwar einerseits Sprachen studieren, aber andererseits nicht Lehrerin werden. Und ja, und dann war es natürlich schwierig. Was macht man sonst mit Sprachen? Naja, dann hatte ich so überlegt, Dolmetscherin, hier die Dolmetscherschule in Germersheim, sollte ich das machen? Und dann habe ich gedacht, nee, also das ist es irgendwie auch nicht. Und dann habe ich hin und her überlegt. Und dann sagte mein Vater, na ja, wie ist es denn mit Jura? Der hatte also unter seinen Bekannten auch Juristen und das ist sehr vielfältig und guck dir das doch mal an, überleg dir das doch mal. Und dann habe ich mir das auch angeguckt, habe mit einem Freund von ihm gesprochen, der Anwalt war, und habe dann gedacht, na ja, also versuchen kannst du das ja mal. Ich habe mit dem Fach im ersten Jahr und auch noch zu Beginn des zweiten Jahres sehr gefremdet. Also als ich meine erste Arbeit im römischen Recht wiederkriegte und dann stand da an der Seite Feuilletonstil, da war ich schon ziemlich sauer, ehrlich gesagt. Und auch enttäuscht, frustriert. Und dachte, naja, also ob du das jetzt richtig gemacht hast, weiß man nicht. So, und dann habe ich aber, wie gesagt, im öffentlichen Recht dann doch mehr Freude an diesem Studium gefunden. Und ja, und dann hatte ich die Möglichkeit, am Völkerrechtsinstitut eine Hiwi-Stelle zu bekommen. Und das waren so die Fächer, die so über den Tellerrand rausgingen, ja, die mich dann interessiert haben. Ja, und so bin ich dann bei Jura geblieben. Also ich gehöre nicht zu denen, die jetzt sagen, ich wollte schon immer Gerechtigkeit oder das hat mich so angezogen, sondern es waren auch viele Zufälligkeiten, muss ich ganz ehrlich sagen, die mich dann doch in diesem Studium gehalten haben. Mhm.
Sie haben vorhin gesagt, also wie es dann für Sie weiterging, dass Sie dann immer mal wieder die erste Frau waren in den verschiedenen Positionen. Das war normal irgendwie. Das haben Sie vielleicht auch nicht weiter problematisiert. Das höre ich jetzt raus. Mhm. Jetzt sind Sie seit mehreren Jahren Fürsprecherin für Frauenrechte und Anliegen der Gleichberechtigung und auch im Deutschen Juristinnenbund. Erinnern Sie sich, wie Sie denn begonnen haben, sich für diese Themen zu interessieren? Gab es da einen Moment, den Sie da ausmachen können? Und was war da so die Motivation, das auch wissenschaftlich zu beackern? Sie haben ja auch im Völkerrecht sich mit der CEDAW beschäftigt und so weiter. Ja, wie kam es zu diesem Engagement?
Zu diesem Engagement kam es eigentlich dann zu Beginn der Habilitationszeit. Ich bin ja im Sommer 92 dann aus dem Richterdienst beurlaubt worden, bin dann eben auf diese C1-Stelle gegangen. Und das Umfeld war natürlich männlich, klar. Und ja, dann war das die Zeit 1992, die Verfassungskommission, die gemeinsame Verfassungskommission nach der Wiedervereinigung, die sich eben ja auch mit der Ergänzung oder Erweiterung von Artikel 3 Absatz 2 beschäftigt hat. Und Monika Frommel, die damals ganz frisch nach Kiel berufen war, hat dann einen Vortrag zu dieser Frage gehalten, wenn ich mich recht entsinne. Und ich bin dann auch gebeten worden, in einem kleineren Kreis mal zu dieser Verfassungsänderung mich zu äußern. Und so habe ich mich damit beschäftigt. Und das war so auch der erste Schritt. Und nachdem ich mich damit beschäftigt hatte, habe ich gedacht, du musst dich auch irgendwo mal engagieren und dich mit anderen Frauen austauschen. Und dann bin ich, glaube ich, 94 oder so, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, bin ich dann in den Deutschen Juristinnenbund eingetreten, bin dann Mitglied der Kommission für öffentliches Recht und Europarecht geworden. Und ja, da hat mir die Mitarbeit dann einfach Spaß gemacht, nicht? Und so bin ich dann da immer weiter reingekommen. Und CEDAW, das lag natürlich insofern nah, als ich als Völkerrechterin mich dann natürlich vor allen Dingen auch mit der völkerrechtlichen Seite der Frauenrechte beschäftigt habe. So bin ich dazu gekommen und ich fand das eigentlich auch immer spannend, sich für diese Rechte einzusetzen. Und je mehr man sich dann ja auch bewusst wird für diskriminierende Strukturen, desto mehr bestärkt es einen ja dann auch darin, sich dafür einzusetzen, dass sich die Dinge verändern. Mhm.
Wir haben im Podcast mit Ihrer Kollegin Susanne Beer im vergangenen Jahr ein Gespräch gehabt. Und da haben wir sind ja auch beide in der Wissenschaft, aktuell uns darüber unterhalten, dass es schon auch eine ja, Herausforderung bedeuten kann, sich auch mit diesem Themenfeld Frauenrechte im weiteren Sinne, auch wenn man sich wissenschaftlich damit befasst, sich dann in dem konservativen, juristischen, wissenschaftlichen Umfeld auch zu behaupten. Haben Sie das auch als Herausforderung empfunden?
Ja, das habe ich durchaus. Und mir ist das, ich glaube, einmal bei einer Bewerbung auch negativ angerechnet worden. Insofern, also das kann schon auch mal negativ gewertet werden. Letztlich, es ist eine Herausforderung, aber ich glaube, heute jedenfalls ist das nicht mehr so das Problem, wie es das vielleicht noch vor 20 oder 25 Jahren war. Und letztlich muss man dann irgendwo auch sagen, muss man sich dann auch ein dickes Fell anschaffen. Und das hat Frau Beer gemacht und das habe ich gemacht. Also wenn man dann von Männern, das ist aber wirklich ganz selten mal passiert, wenn man darauf so auf so eine blöde Weise angesprochen wird, muss man halt schlagfertig erwidern.
Mhm. Sie haben einer Zeitung mal gesagt, Ihre Karriere wäre nicht so verlaufen, wenn Sie Kinder bekommen hätten. Und da interessiert uns natürlich Ihre Einschätzung. Also vielleicht, wie kamen Sie zu dieser Einschätzung und ist es heute vielleicht anders? Was meinen Sie? Ist es immer noch was, wofür sich vielleicht Frauen entscheiden müssen oder ist es um die sogenannte Vereinbarkeit vielleicht schon etwas besser bestellt?
Ja, also für mich kann ich ganz klar sagen, dass, was ich da gesagt habe, das stimmt. Wenn ich Kinder bekommen hätte, was ich mir nebenbei auch gewünscht hatte, dann wäre ich im Richterberuf geblieben und hätte da sicherlich auch eine Karriere gemacht. Mir hat der Richterberuf auch immer Spaß gemacht. Ich hätte entweder, vielleicht wäre ich mal ans Verwaltungsgericht gegangen, ich hätte mich sicherlich auch mal abordnen lassen ans Verfassungsgericht. Daran hatte ich auch schon gedacht, denn ich kannte Leute, die hier wissenschaftliche Mitarbeiter waren und mir da auch zugeraten haben. Also ich hätte schon unterschiedliche Dinge gemacht, aber ich wäre im Richterdienst und in Hamburg geblieben. Ich hätte mir nicht mit einem Kleinkind eine Habilitation und diesen ganzen Weg zugemutet, ganz ehrlich. Also das hätte ich nicht gemacht. Nun ist es anders gekommen und ich habe diese Chance dann ergriffen, die sich mir da 1992 geboten hat. Und habe diesen Weg dann ja auch gemacht, nicht immer schmerzfrei. Es gab auch in dieser Habilitationszeit durchaus Momente, wo ich dachte, warum tust du dir das eigentlich an? Muss das sein? Willst du nicht doch lieber in die Richterei zurückgehen? Das war nicht immer leicht, ne? Aber ich habe das dann irgendwie mich da zusammengerissen und diesen Weg weitergemacht. Und da hat ja auch relativ lange gedauert. Es waren ja gut 6 Jahre dann, bis die Habil fertig war. Also dieser Weg war nicht so ganz leicht. Und auch diese Bewerbungszeit, also da muss ich sagen, das war, glaube ich, beruflich die schlimmste Zeit in meinem Leben. Diese Vertretungszeit, diese Stunden und Stunden im Zug, die Vorbereitung unter Hochdruck, das war schon so die Zeit, wenn sie dann noch die Vorträge machen mussten. Und es ist schon nicht so ganz einfach, seine Haut da zum Markte zu tragen. Ne? Das System ist schon, also sicherlich auch verbesserungsbedürftig. Aber zurück zu Ihrer Frage Vereinbarkeit Frauen und Beruf. Ich habe bei Freundinnen gesehen, dass das damals jedenfalls relativ schwierig war. Es ging, wenn man Stipendien hatte. Das war dann aber nur zu dem Preis zu haben, dass man sozusagen nicht in einem Institut oder an einem Lehrstuhl angebunden war, viel zu Hause gemacht hat. Aber naja, da hat man dann diesen Kontakt nicht so. Ob es nun heute wirklich besser ist? Ich weiß es nicht. Gut, es ist jetzt leichter, Kindergartenplätze zu kriegen. Wir werden hoffentlich jetzt nach 40 Jahren Gerede darüber auch Ganztagsschulen endlich mal bekommen. Haben das ja zum Teil jetzt auch schon in den höheren Schulformen. Ob es für die Frauen wirklich leichter ist, ich weiß es nicht. Ich habe jedenfalls so aus meiner Beobachtung den Eindruck, dass dadurch, dass das jetzt auch alles scheinbar leichter ermöglicht wird, Frauen sich auch manchmal überfordern, weil sie glauben, dass sie alles perfekt machen müssen. Ihre Kinder, die Ehe, also auch noch eine interessante Partnerin und so ausgeruht und schön. Und dann diesen Job, Und das gilt nicht nur für die Wissenschaft, das gilt auch für alle anderen Berufstätigkeiten, dass man sicherlich auch zu Recht davon ausgeht, du musst wieder Vollzeit rein. Aber ein Vollzeitjob mit Familie, mit einem Freundeskreis, den man noch aufrechterhalten will, mit, und dazu kommen wir vielleicht noch, mit dem Wunsch, sich auch politisch zu engagieren, das ist die eierlegende Wollmilchsau. Und das kann man nicht lange durchhalten. Und das muss man, und da muss man Prioritäten setzen irgendwie. Ne? Mhm. Womit ich nicht sagen will, die Priorität ist, dass man keine Kinder bekommt. Aber man muss sehr genau sich überlegen, was heißt das jetzt und wo muss ich Abstriche machen.
Also ich muss sagen, mich spricht es sehr an, was Sie sagen, leider, dass wir da noch nicht so richtig optimistisch drauf blicken, dass das alles möglich ist. Aber mich interessiert natürlich auch, weil wir auch rechtspolitisch engagiert sind, was es bräuchte und was Sie davon halten, von der Strategie erst recht dann reinzugehen. Also zu sagen, ich versuche das alles zu machen. Ich bekomme jetzt Kinder und ich gehe dann in die Wissenschaft. Weil wie soll sie sich ändern? Das ist ja auch so ein bisschen die juristische Disziplin an sich, hat ein großes Beharrungsvermögen, was so Reformen angeht. Aber offensichtlich ja auch gerade die wissenschaftliche Domäne, die ist ganz schwierig für die Vereinbarkeit. Also an wem liegt es da vielleicht auch so ein bisschen, den Wandel voranzutreiben?
Ja, an wem liegt es? Natürlich zuerst mal an den Frauen selbst. Die Frauen müssen sich zusammentun und es werden ja mehr. Und dann auch bestimmte Forderungen stellen. Aber nicht nur gegenüber Universitätsleitungen oder Fakultätsleitungen, sondern im Grunde genommen auch an den eigenen Mann natürlich. Ja. Und ich glaube, da ist wirklich Bewegung hineingekommen in die Karrieremuster. Auch Männer sind heute eher mal bereit, für die Familie zurückzustecken. Und es ist auch anerkannter heute, dass ein Mann auch Elternzeit nimmt oder auch sagt, ich kann heute Abend nicht, ich kümmere mich um die Kinder oder am Wochenende ist Familienzeit oder so, ja. Das war vor 30 Jahren, da galt man als Warmduscher und Softie als Mann. Also das hat sich, glaube ich, wirklich positiv geändert. Und das muss man aber wahrscheinlich in einer Partnerschaft dann auch abfordern, beziehungsweise abfordern klingt so hart, aber es miteinander ausmachen und vereinbaren, dass beide ihre Freiräume haben für das, was sie dann für wichtig halten. Ich glaube sowieso, also in der wissenschaftlichen Karriere, wo sie ja sehr viel am Abend und auch an Wochenenden arbeiten, kommen sie ohne einen verständnisvollen Partner, der ihnen auch Dinge abnimmt und eben auch, wenn Kinder da sind, sich um die Kinder kümmert, kommen sie nicht weiter. Das ist, glaube ich, wirklich ganz wichtig, wenn man in einer Partnerschaft lebt. Ne? Mhm. Das, glaube ich, ist so. Es wirklich als Einzelkämpferin zu schaffen, ist noch schwieriger. Wir haben damals angefangen, uns auch als Frauen zu treffen, mal uns zusammenzutun. Aber so dieser Schritt jetzt zu sagen, die Strukturen müssen sich ändern, den sind wir eigentlich nicht gegangen, weil dazu hatte jede genug mit sich und dieser Umgebung und natürlich mit dieser Arbeit, die einem ja sehr viel abfordert, zu tun. Aber die Strukturen müssen sich eben ändern. Wobei man muss nicht glauben, wenn man jetzt mehr Professorinnen hat, dass sich damit automatisch die Strukturen ändern.
Ja, die sind ja auch irgendwie hingekommen.
So ist es. Und diese Strukturen sind natürlich, und das muss ich, sage ich jetzt mal einfach, diese Strukturen sind natürlich sehr arbeitgeberfreundlich. Ja. Und wenn sie dann da sind und auf der Arbeitgeberseite stehen, also einen Lehrstuhl haben, dann ist natürlich auch die Versuchung groß, die Leute, die für einen arbeiten, natürlich auch wieder sehr in Anspruch zu nehmen, um es mal so auszudrücken. Ja? Und auch da müssen beide Seiten lernen, da irgendwie die Dinge auszuhandeln.
Vielleicht auch ein Thema für Solidarität, auch nochmal so aus der feministischen Perspektive.
Ja, also da sind die Arbeitsstrukturen, wem sage ich das, sind in der Tat nicht familienfreundlich oder partnerschaftsfreundlich. Und das liegt natürlich auch an dieser Umgebung. Und ich habe neulich mal in einem Zusammenhang gesagt, gerade auch in der Wissenschaft gilt Selbstausbeutung als etwas besonders Positives, ja, dass man sich wirklich bis zu psychischen Grenzen alles abfordert und glaubt, das muss so sein und ohne dem geht es nicht. Auch das muss man mal hinterfragen, ob das wirklich so sein muss.
Ja, also Sie haben es ja auch angesprochen, das verlangt natürlich dem Individuum total viel ab. Also wenn man sich diesem Druck beugt und gerade weil man so darauf angewiesen ist, auch auf diese wenigen Stellen zu bekommen, dann möchte man natürlich die Umstände nicht auch noch skandalisieren. Ja. Von daher finde ich das sehr schön, wenn Sie, dass Sie betont haben, man muss sich ja zusammenschließen. Es braucht halt mehr als also, die Einzelkämpferin, um wirklich die Strukturen zu ändern, weil...
So ist es. Der DJB ist eine Möglichkeit, es gibt andere Möglichkeiten. Und also meine Erfahrung ist, wenn sich Frauen zusammenschließen, dann können sie jedenfalls mehr erreichen, als wenn man als Einzelkämpferin irgendwo versucht, Dinge durchzusetzen. Weil da sind sie auch sehr verwundbar dann. Sie sind selbst dann natürlich verwundbar in bestimmten Situationen, wenn sie sich mit anderen zusammenschließen. Aber es gibt natürlich auch Kraft und Mut, wenn man sich mit anderen zusammenschließt.
Mit Blick auf die Zeit würde ich vielleicht schon
thematisch voranschreiten mit dem nächsten Block.
Finde ich gut. Ja. Genau, das Thema, was wir eingangs schon angekündigt haben, worüber wir ja heute sprechen wollen, betrifft Ihren Festvortrag, den Sie beim letzten DJB-Bundeskongress gehalten haben, nämlich zum Thema Gleichstellung, Rechtsstaat und Demokratie. Und das Thema war deshalb gewählt, weil wir im Bereich Gleichstellung in den letzten Jahren einige Demokratiegefährdungen beobachten können, durch zum Beispiel solche Phänomene wie Hate Speech, auch mit Blick auf die Teilhabe von Frauen an öffentlichen Ämtern oder in der Politik. Und diese Probleme haben wir versucht, beim DJB-Bundeskongress auch zu adressieren als Rechtsstaatsthemen. Und wir beobachten so, dass sich unter dem Begriff Demokratie immer sehr viele auch was vorstellen können. Beim Rechtsstaatsbegriff vielleicht etwas weniger, das ist vielleicht etwas abstrakter. Deswegen würde ich vielleicht gerne damit mal einsteigen wollen, was macht denn eigentlich ein Rechtsstaat aus?
Ja, da würde ich mal sagen, mit dem groben Pinsel gemalt, ein Rechtsstaat macht aus, dass es eine Machtkontrolle, eine Kontrolle von Hoheitsgewalt durch unabhängige Gerichte gibt und dass der Einzelne die Möglichkeit hat, bei der Verletzung seiner Rechte, insbesondere seiner Grundrechte, aber auch anderer Rechte, unabhängige Gerichte anzurufen, die dann darüber entscheiden. Also im Grunde genommen ist Rechtsstaatlichkeit oder bedeutet Rechtsstaatlichkeit die Bindung und Begrenzung von Macht.
Und wenn wir uns damit dann dem zweiten quasi Titel aus der Konferenz noch annähern, was hat das mit Gleichstellung zu tun?
Ich glaube, ganz unmittelbar nichts. Deswegen ja auch die Frage, ja. Also das erschließt sich jetzt nicht unmittelbar. Ich denke aber, dass der Rechtsstaat für die Gleichstellung insofern wichtig ist, als zum Rechtsstaat gehört ja auch ein Gesetzgeber, der gebunden an die Verfassung Recht erlässt. Und wenn ich einen fortschrittlichen Gesetzgeber habe, dann kann der natürlich für die Gleichstellung einiges tun. Das ist aber nun nicht unmittelbar Rechtsstaatlichkeit, sondern Rechtsstaatlichkeit, sagte ich ja, ist im Grunde genommen auch Kontrolle und Durchsetzung individueller Rechte. Und hier habe ich eben die Möglichkeit, zum Beispiel, wenn ich diskriminiert werde, unabhängige Gerichte anzurufen, die dann auch wiederum im Sinne der Gleichstellung tätig werden können, indem sie eben diskriminierungsfeindliche Vorschriften entweder dem Bundesverfassungsgericht dann vorlegen oder aber eben dem EuGH, wenn es darum geht, oder eben auch selber tätig werden können. Also insofern kann der Rechtsstaat doch dazu beitragen, individuelle Gleichstellungsrechte durchzusetzen.
Und wenn wir uns vom anderen Ende jetzt nähern, nämlich von den Gefährdungen, die der Rechtsstaat dieser Tage damit konfrontiert ist, erleben wir das ja auch bei den aktuellen sogenannten Justizreformen in Polen zum Beispiel und in Ungarn, wie eben die Unabhängigkeit der Justiz, die sie so als zentral auch für den Rechtsstaat ausmachen, ausgehebelt wird und zugleich eben etwa in Polen elementare Errungenschaften im Bereich der Frauenrechte ebenso, wie zum Beispiel Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung, ganz restriktives Abtreibungsrecht in Polen jetzt. Das sind ja vielleicht auch keine Zufälligkeiten, beziehungsweise meine Frage zielt darauf, ob eben gerade Frauen und andere gesellschaftliche Minderheiten in solchen Rechtsstaatkrisen besonders viel dann zu verlieren haben.
Ja, das ist, glaube ich, ohne Frage so. Beim Abtreibungsrecht ist es natürlich so, wenn sie eine entsprechende Mehrheit dann im Parlament haben, fangen sie ja erstmal an, die Gesetze zurückzudrehen, nicht? Und dann brauchen sie im Grunde genommen ein Gericht, und das ist ja in Polen so gewesen, dass dann das alles absegnet. Und insofern haben Frauen da sehr viel zu verlieren. Denn wenn es erstmal so weit kommt, dass ich eine, ich sage jetzt ruhig mal, rechtspopulistische Regierung habe, die, und das ist ja eben das Perfide, demokratisch an die Macht gekommen ist, durch entsprechende Mehrheiten, ja, die dann aber anfängt, die ganzen Kontrollmechanismen, die eben mit dem Rechtsstaat zusammenhängen, auszuhebeln oder sich gefügig zu machen, die dann im Grunde genommen eben sich der Machtkontrolle entzieht dadurch und damit eben auch, und das beobachten wir ja nicht nur in Polen, sondern auch bei anderen rechtspopulistischen Parteien, die ja im Grunde genommen die Welt zurückdrehen wollen, indem sie ein sehr konservatives Frauen- und Familienbild propagieren, entsprechende Gesetze erlassen und dann im Grunde genommen durch den Umbau der Justiz ziemlich sicher sein können, dass die Gerichte denjenigen, denen die Rechte genommen worden sind, auch nicht beispringen werden. Ja, das insofern hängt das schon miteinander zusammen und da glaube ich, müssen wir wirklich wachsam sein, denn in Polen und Ungarn ist das relativ schnell gegangen, diese Entwicklung.
Was Sie jetzt schildern, ist ja sozusagen auch wirklich die institutionelle Ebene, die da umgebaut wird und die dann die Gefahr begründet. Wenn es jetzt darum geht, um die Stärkung der Resilienz des Rechtsstaats, welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach so außerinstitutionelle, vielleicht Mitwirkungsrechte dabei, Partizipation und Teilhabe am öffentlichen Diskurs von Frauen und marginalisierten Personen? Also ich spiele da an auf das Phänomen des Hate Speech zum Beispiel, was ja auch durchaus was ist, was wir hier kennen. In Deutschland großes Problem, wo wir hoffentlich noch weit davon entfernt sind von den Zuständen in Polen und Ungarn, was so die institutionelle Ebene angeht. Aber auch das ist ja nicht ganz unproblematisch, wenn es darum geht, eben ja den Rechtsstaat zu leben auch und eine Demokratie zu leben.
Ja, das ist ein Problem, Hate Speech. Also zum einen beobachten wir, dass gerade auch Frauen sehr angegriffen werden. Sichtbare Frauen, Frauen, die es ohnehin schon nicht leicht haben, sich zu engagieren, es tun und dann aber in dieser Weise ausgebremst werden. Und ich glaube, das ist sehr belastend, wenn man da Opfer solcher Kampagnen wird. Und der Gesetzgeber braucht eben immer eine Zeit zu reagieren. Der Gesetzgeber hinkt eigentlich immer einen Schritt hinterher. Wir sind, glaube ich, in einer Umbruchphase, auch was diese Entwicklung angeht. Man sieht, glaube ich, allmählich, dass man auch gerade was diese Delikte angeht, die Justiz stärken muss, nicht? Also zum Beispiel die Staatsanwaltschaften auch vernünftig ausrüsten muss, damit diese Delikte verfolgt werden. Denn das Attraktive daran, und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum wir eine wachsende Entwicklung wahrnehmen, durch die Anonymität im Netz, mir konnte ja nichts passieren. Ich konnte doch den schlimmsten Müll da abkippen, Leute bedrohen und eigentlich konnte nicht viel passieren. Und selbst wenn, ja, kleine Bewährungsstrafe, kleine Geldstrafe, ja, das alles muss sich erst noch setzen, dass das so nicht geht und dass wir da irgendwie anders drauf reagieren müssen. Und da muss ich nun auch sagen, ich habe ja in meinem Festvortrag diese vier Beschlüsse zum Verhältnis Meinungsfreiheit, Persönlichkeitsrecht von 2020 aufgeführt. Und da haben die Kollegen aus dem ersten Senat, also die Kammer, die diese Entscheidung in Sachen Renate Künast gefällt hat am 19. Dezember letzten Jahres, da finde ich, haben die auch einen weiteren Pflock eingeschlagen, um auch den Gerichten deutlich zu machen, Leute, unsere Rechtsprechung ist nicht so zu verstehen, dass Meinungsfreiheit jede üble Beleidigung, jede Verleumdung, alles irgendwie abdeckt und dass die Leute da einfach in dieser Weise gegen Menschen vorgehen können, die sich auch für unser Gemeinwesen einsetzen.
Einen weiteren Pflock eingeschlagen, auch durch die Stärkung der Diskriminierungsdimension des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Also da ist ja auch nochmal stark drauf eingegangen worden, dass eben gerade diese Intention und ja vielleicht auch diese weitflächigen Verdrängungen, die einhergehen können mit diesen orchestrierten Kampagnen, würde ich mal sagen, von Hate Speech, dass das durchaus etwas ist, was zu berücksichtigen ist im Rahmen der Meinungsfreiheit, nicht wahr?
Ja, ich denke schon, wobei die Frage, wie weit man jetzt diesen Diskriminierungsaspekt berücksichtigt, ich glaube, da kann man diese Entscheidung schon unterschiedlich werten. Was aber, glaube ich, sicherlich dabei herausgekommen ist, ist, dass erstens das Persönlichkeitsrecht nicht automatisch hinter der Meinungsfreiheit zurücksteht und die jahrzehntelange Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist häufig in dieser Weise missverstanden worden. Wenn ich im Bereich Meinungsfreiheit bin, im Bereich öffentliche Angelegenheiten, kann ich alles sagen, weil das Persönlichkeitsrecht hat da eigentlich immer zurückzustehen. So ist das nie gemeint gewesen, ist aber häufig so angekommen, auch gerade bei den Strafgerichten. Und das ist mal klargestellt worden, dass also das Persönlichkeitsrecht durchaus ein bedeutsames Gewicht hat. Plus, und das finde ich eben auch wichtig, und ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt abhängig vom Diskriminierungsaspekt, dass einfach Menschen, die sich für das Gemeinwohl einsetzen, für unsere Demokratie einsetzen, dass die auch geschützt werden müssen. Ja, dass wir die nicht im Regen stehen lassen können und sagen können, naja gut, nun habt ihr euch engagiert, das ist eben die Kehrseite der Medaille, damit müsst ihr leben. Ja, das ist wichtig. Und dann, so aus meiner Sicht, dann kann man eben auch noch sagen, naja gut, und bestimmte Gruppen, die werden noch besonders diskriminiert oder da geht es eben auch noch mal besonders an ihre Menschenwürde, weil sie eben auch aufgrund ihres Aussehens, ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung noch mal besonders herausgestellt und angegriffen werden.
Und das sind vielleicht ja auch Personen, die ohnehin schon nicht besonders geneigt sind, bestimmte Ämter zu ergreifen. Man sieht es ja auch im Deutschen Bundestag. Der Frauenanteil ist ja ohnehin schon sehr gering.
Ja,
genau. Und was andere Gruppen angeht auch. Das ist jetzt wahrscheinlich für Sie als Bundesverfassungsrichterin eine sehr schwierige Frage zu beantworten, aber Sie ahnen es schon. Es zielt natürlich auf die Forderung der Parität. Und auch das, das hatte ich ja jetzt gerade gesagt, es ging jetzt gerade eher um Teilhaberechte an einem öffentlichen Diskurs, vielleicht auch im Internet, da findet ja ganz viele Meinungsbildungsprozessen statt. Aber es gibt ja eben auch die Teilhabe an den wirklich handfesten legislativen Vorgängen und an der Gesetzgebung. Ja, wie frage ich das jetzt? Ich frage Sie jetzt einfach mal, welche Rolle spielen denn Teilhaberechte eben in diesen Institutionen?
Also theoretisch natürlich eine große Rolle. Es ist sicherlich richtig, dass man sagt, also es müssen mehr andere Gruppen in das Parlament als die, die jetzt da sind. Wir brauchen mehr Frauen, aber es sind ja nicht nur mehr Frauen. Es geht ja auch um andere gesellschaftliche Gruppen, egal welches Geschlecht. Menschen mit Migrationshintergrund, die andere einfach ganz andere Erfahrungen reinbringen.
Nicht-AkademikerInnen zum Beispiel ist ja auch.
Genau. Ne? Das sind eben auch Gruppen. Also je mehr Menschen sich beteiligen, desto integrativer kann natürlich auch so eine Institution wirken. Auch das Bundesverfassungsgericht ist natürlich jetzt zwar, was den Frauenanteil angeht, nun für mich fast überraschend schnell gewachsen. Aber was jetzt ansonsten gesellschaftliche Diversität angeht, sind wir jetzt nicht gerade der Leuchtturm. Das ist natürlich, hängt damit zusammen auch, das will ich auch gleich dazu sagen, dass man natürlich ein bestimmtes Alter hat, bevor man hierher kommt, in der Regel jedenfalls, ja. Und das, also Juristen, Juristinnen, die jetzt einen Migrationshintergrund haben, die zweite, dritte Generation sind, die kommen ja jetzt erst. Also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir in einigen Jahren auch die ersten Juristinnen, Juristen hier haben werden, die einen Migrationshintergrund haben. Ja? Das muss sich natürlich auch erst langsam entwickeln. Aber also auch da wäre etwas mehr Diversität sicherlich wünschenswert, wie in vielen anderen Bereichen auch. Was jetzt Parität angeht, da muss ich mich bedeckt halten. Da kann ich nicht mehr sagen, als wir haben uns bemüht, die Frage zumindest offen zu halten. Ich sage aber auch ganz ehrlich, es wäre klug, sich auch auf andere Strategien zu verlegen, insbesondere innerhalb der Parteien immer wieder einzufordern, dass dort sich die Strukturen verändern, weil das Wahlrecht schon eine sehr festgefügte Materie ist und ich es für sehr schwierig halte, hier wirklich mehrheitlich zu Veränderungen zu kommen.
Mhm. Den Podcast hören sehr viele angehende Juristinnen. Wir haben jetzt ja über einige auch Gefährdungen für den Rechtsstaat heute gesprochen. Was würden Sie denn sagen, welche Verantwortung trifft junge Juristinnen, Juristinnen insgesamt mit Blick auf diese Gefährdung?
Naja, also Wachheit, sich kümmern. Und das, glaube ich, sollte man auch immer wieder sagen, so wichtig die eigene Karriere ist, sie ist nicht alles. Wir leben in einer Gesellschaft und man sollte sich dann auch bemühen, sich für diese Gesellschaft und in dieser Gesellschaft einzusetzen. Und wenn ich Gefährdungen wahrnehme, dann sollte ich mich, sind wir wieder beim Thema von vorhin, mit anderen zusammenschließen und auch diese Gefährdungen aufzeigen und mich da auch engagieren, damit diese Gefährdungen nicht zu echten Gefahren werden. Und das kostet Zeit und kostet Mühe, aber ich finde, ohne dieses Engagement kann unsere Gesellschaft auch nicht bestehen. Wenn jeder nur an seine eigene Karriere denkt, dann kommen wir nicht sehr weit insgesamt. Ne? Und also auch, ich möchte auch nicht dem das Wort reden, dass man jetzt nur in der Politik seine Karriere sucht. Das ist vielleicht, also für einige sicherlich gut und richtig, aber das meine ich damit nicht, aber dass man sich schon engagiert und wach bleibt, auch wenn man dann, und das ist legitim, an seiner Karriere bastelt.
Das ist doch ein schöner Appell. Vielen Dank für das Gespräch, Frau König. Es war sehr spannend.
Ja, freut mich.
Feministische Fundstücke.
Ja, die feministischen Fundstücke sind ja die Rubrik, wo wir uns immer traditionell gegenseitig auch überraschen und gar nicht wissen, was wir zu präsentieren haben. Das sind verschiedene Klassikerinnen, können es sein, es kann was Aktuelles sein. Und da wir ja heute hier präsent beieinander sitzen, sehe ich schon, was Sie hier mitgebracht haben. Und Frau König, es hat Tradition, dass Sie als unser Gast den krönenden Abschluss bilden, dieser Rubrik. Deswegen erlaube ich mir zu starten. Ich bin heute dran. Yeah. Und ich bin die Einzige, Sie sehen es. Ich habe kein Buch mitgebracht, sondern etwas ganz anderes, was anknüpft an die Folge, die wir des letzten Monat aufgenommen haben. Diese Folge wird auch noch im März aufgenommen. Wir haben den Equal Pay Day herausgehoben am 7. März, der ja immer markiert, dass Frauen und Männer in Bezug auf die Bezahlung immer noch diskriminiert werden. Und da wurde mir ein Fundstück zugespielt von einer Hörerin von uns. Und zwar hat sie sich gefreut über folgende Schlagzeile, dass nämlich die Frauenfußballerinnen in den USA erfolgreich Equal Pay durchgeklagt haben. Ich weiß nicht, ob Sie das auch gesehen haben. Das ist ja auch hierzulande so, dass die Männer unglaublich viel verdienen, wenn sie professionell Fußball spielen, und Frauen hingegen, also im Vergleich verschwindend wenig. Und das haben wohl die US-Fußballerinnen nicht auf sich sitzen lassen und haben erfolgreich auf Equal Pay geklagt und haben sich jetzt wohl geeinigt vor Gericht. Also es war eine Einigung, es war jetzt kein Urteil oder so. Genau, und das fand ich, das wurde mir sozusagen zugespielt. Vielen Dank an Dorothea an der Stelle. Und das fand ich irgendwie nochmal schön in Anknüpfung an unsere letzte Folge. Und ja, das wollte ich nur kurz teilen.
Ja, schönes Fundstück. Ich habe das tatsächlich auch so mit einem Ohr schon gehört und fand das auch eine ganz spannende Entwicklung und ja dann auch in der Tragweite für die Fußballerinnen wahrscheinlich sehr bedeutend.
Auf jeden Fall, ich glaube auch. Ich glaube auch. Genau, Dana, welches Buch hast du uns mitgebracht?
Genau, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich kann es jetzt ja hier einmal schon mal zeigen und ich sage auch gleich noch was dazu. Und zwar ist das von Marianne Grabrucker und das heißt Vaterstaat hat keine Muttersprache. Und das ist ein Buch, das ist tatsächlich schon von 1993 und die Autorin ist eine Richterin zu dem Zeitpunkt gewesen, als sie das geschrieben hat und setzt sich hier wirklich in einem ganz von interessantem Umfang spannenden Buch auseinander mit dem Thema Sprache und arbeitet also heraus die Unsichtbarkeit von Frauen in der Alltagssprache, schaut sich aber auch ganz dezidiert an die Rechtssprache, äußert sich da sehr kritisch und mahnt einigen Nachholbedarf an und setzt sich tatsächlich auch mit dem Gleichberechtigungsgebot aus unserer Verfassung auseinander und argumentiert dafür, dass sie dort doch deutliche Anhaltspunkte auch sieht, die für eine geschlechtergerechte Sprache fruchtbar gemacht werden könnten. Und ich habe das Buch jetzt nochmal rausgeholt, weil es kürzlich vor etwa 2 Monaten ein Gutachten gab von Professorin Ulrike Lemke zum Thema geschlechtergerechte Sprache. Ulrike Lemke ist Professorin für öffentliches Recht an der HU in Berlin.
Ich kenne sie aus ihrer Hamburger Zeit, ja.
Genau, und die hat ein Gutachten geschrieben für die Stadt Hannover, die ja mit dem Gender-Star gendert. Und dieses Gutachten hat auch für Aufsehen gesorgt. Und in dem Zusammenhang habe ich dann nochmal an dieses Buch gedacht und das hervorgeholt. Und würde das also sehr für eine Relektüre empfehlen. Es ist wirklich spannend.
Ah, okay. Ja, also ich muss sagen, ich habe lange überlegt. Erst ist mir eingefallen, aber das ist ja nun kein Fundstück im eigentlichen Sinne, der Film Die Unbeugsamen, aber ich dachte, den kennt eigentlich schon jede. Der hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich toll. Ich habe auch das Buch vorher gelesen, aber im Film, wenn man die Frauen dann sieht und auch sieht, ja, den Gesichtsausdruck oder wie sie davon erzählen, was ihnen da alles so widerfahren ist. Vor allen Dingen eben auch gerade so im Rückblick, das fand ich sehr spannend. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, kann ich nur sagen, sehr empfehlenswert. Ansonsten habe ich dann ein Buch mitgebracht, das ich mal von 2 Mitarbeiterinnen und ehemaligen Doktorandinnen geschenkt gekriegt habe. Und das, glaube ich, sehr unbekannt ist. Das ist von Ursula Krechel. Und Ursula Krechel hat den Deutschen Buchpreis gewonnen für ihr Buch Landgericht, was ja auch verfilmt worden ist. Dieses Buch beschäftigt sich jetzt mit Künstlerinnen, heißt Stark und leise, Pionierinnen. Und dort befasst sie sich mit dem, ja, mit dem Leben und auch dem Kampf von Frauen, die eben Künstlerinnen sind, Lyrikerinnen, Schriftstellerinnen, eine Wissenschaftlerin ist dabei, Charlotte Wolf, Pionierin der Sexualwissenschaft. Ansonsten sind es Namen, die man teilweise kennt. Ich kannte auch viele Namen nicht, also Namen, die man kennt, sicherlich Elisabeth Langgässer, Irmgard Coyne, Ingeborg Bachmann. Aber es sind auch unbekanntere Frauen dabei. Also mir hatte, muss ich ehrlich sagen, der Name Elke Erb, auch eine Schriftstellerin, noch nichts gesagt. Man entdeckt also auch Neues. Und der erste Teil beginnt mit einer in Venedig geborenen Adligen, die dann lange in Frankreich gelebt hat, Christine de Pizan. Die ist Ende des 14. Jahrhunderts geboren, hat dann im 15. Jahrhundert gelebt und hat eben gedichtet, was damals also wirklich unheard of war. Ne? Und dann geht es eben weiter, Annette von Droste-Hülshoff, Bettina von Arnim und so weiter. Das sind so die frühen und dann kommen die Frauen nach dem Ersten Weltkrieg, als ja die Emanzipation schon Fuß fasste und Frauen auch mutig genug waren, einen besonderen Lebensweg zu gehen und auch besondere Hindernisse in Kauf zu nehmen. Naja, und dann nach dem, also na klar, die Hitlerzeit und auch im Grunde die 50er, 60er Jahre waren ja, was Emanzipation anging. Das ging ja dann erst wieder so Mitte, Ende der 60er Jahre los, glaube ich auch durch eine Emanzipationswelle, die uns aus den USA erreicht hat, ist das dann hier wieder aufgenommen worden. Das ist natürlich alles sehr grob, aber dann beschäftigt sie sich eben auch mit diesen Schriftstellerinnen nach dem Zweiten Weltkrieg. Und zeigt eben auch, und das knüpft wieder an das an, was Sie über die Fußballerinnen gesagt haben, kulturelle Leistungen von Frauen sind nie wirklich wahrgenommen worden. Ganz wenige sind einem breiteren Publikum bekannt, aber viele Frauen kennt man nicht, viele Namen kennt man nicht weiter. Und das zeigt eben auch, dass in dieser männerdominierten Welt die Leistung von Männern wahrgenommen werden, während die Leistung von Frauen zumindest weniger wahrgenommen werden und manche Frauen eben auch, jedenfalls zu ihren Lebzeiten, gar nicht wahrgenommen werden, ja, und dann erst wieder entdeckt werden von späteren Generationen. Und es sind eben aber Frauen, die mit ihrem Lebensweg so die Bewertung von Ursula Krechel den Weg geebnet haben für die nachfolgenden Generationen. Und den Mut gemacht haben, eben auch einen solchen insgesamt ja dornigen Weg der Kunst zu beschreiten. Und insofern fand ich das Buch sehr interessant und würde es weiterempfehlen.
Wunderbar, es ist ja ein feministisches Fundstück im besten Sinne, weil also ich kenne das Buch auch nicht und habe jetzt auch einige der Namen nicht gekannt und das ist natürlich genau das, was wir auch mit der Rubrik bezwecken wollen, da nochmal auf spannende Frauen auch aufmerksam zu machen.
Ja, hat auf jeden Fall Lust gemacht, sich das direkt zuzulegen oder ein bisschen zu schmökern. Vielen Dank.
Okay.
Vielen Dank für das spannende Gespräch an unseren Gast, an die Vizepräsidentin Professorin Doris König. Wir werden natürlich wie immer in den Shownotes die Fundstücke verlinken. Wir werden außerdem auch einen Hinweis auf die DJBZ geben. Unsere Zeitschrift dort ist nämlich die Festrede, auch abgedruckt von Doris König zum Bundeskongress im Jahr 2021. Und wir freuen uns auf das nächste Mal.
Ein Podcast des Deutschen Juristinnenbundes.